Ja, es ist wirklich sehr passend, auch was Kim uns jetzt vorgelesen hat, auch für die heutige Predigt, auch im Lied, wo wir gesungen haben, dass das, was Gott, was er sich vorgenommen und was er haben will, muss doch endlich kommen zu seinem Zweck und Ziel. Das ist genau das Thema der heutigen Predigt. Es lautet Absicht, Vorsatz und Heilsplan Gottes. Ich möchte die letzten Verse noch beenden aus dem ersten Kapitel des Lukas-Evangeliums. Und dann ist doch hier und da aber die Frage aufgekommen, auch nach unserem Monatsvers, der sehr viel auch mit diesem ersten Lukas-Kapitel zu tun hat. Und dort ist speziell die Frage aufgekommen, was bedeutet das denn genau, dieser letzte Teil? Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, bis hierher verstehen wir eigentlich noch alles sehr gut, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. Auch das ist nicht so schwer zu verstehen. Hat eine immense Konsequenz, dass diese Wahrheit stimmt. Aber jetzt der letzte Teil, denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Und das hat mich dann veranlasst, auch diese Fragen, was bedeutet das wirklich, nach dem Vorsatz berufen sein? Nachdem ich gemerkt habe, wie viel eben das die Einleitung des Lukas-Evangeliums damit zu tun hat, speziell darauf einzugehen, weil es ist ja Gottes Absicht, dass wir verstehen. Er hat uns nicht ein Wort gegeben, hochkomplex und tiefgründig. Das ist es alles auch, das Wort Gottes. Es ist sehr komplex, weil alles irgendwie zusammenpasst. Nicht irgendwie, sondern ganz genau passt alles zusammen wie ein riesiges, dreidimensionales Puzzle. Und es gibt ein gewaltiges Gesamtbild, dieses Wort. Und es hat viele Schichten. Und trotzdem ist es nicht Gottes Absicht, dass wir es nicht verstehen würden. Im Gegenteil, er will, dass wir sein Wort genau verstehen. Aber das bedeutet Sehnsucht nach dem Wort, Hunger nach dem Wort Gottes. Das bedeutet, auf die Seite stellen von all dem, was uns abhalten will vom Wort. Es bedeutet, Arbeit, das Wort zu erarbeiten, aufzunehmen. Und da sind wir alle aufgefordert. Wir sind alle Priester des Höchsten als neutestamentliche Gläubige. Ja, so schlagen wir doch zuerst noch das Ende, Kapitel 1 im Lukas-Evangelium auf. Dieser herrliche Lobpreis des Zacharias, erfüllt mit dem Heiligen Geist, weissagte und sprach er. Vers 68, gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, denn er hat sein Volk besucht und ihm Erlösung bereitet und hat uns aufgerichtet, ein Horn des Heils in dem Haus seines Knechtes Davids. Dieses wunderbare Titel des Messias, ein Horn des Heils, damit ist dieser herrliche Retterkönig, Jesus Christus gemeint. Ihn hat er aufgerichtet in dem Haus seines Knechtes David, um diesen Thron Davids zu erben in aller Ewigkeit, wird er dieses Horn des Heils auf dem Thron Davids sitzen. Und dann fährt er weiter und erklärt das der Zacharias, genauso wie er es verheißen hat, wie Gott hat es verheißen, dass es so kommt. Darum, er hat es ja noch nicht gesehen mit seinen eigenen Augen, sondern aus dem Glauben heraus hat er das prophezeit. Es ist eine Tatsache. Er hat sein Volk besucht, wie er es verheißen hat durch den Mund seiner heiligen Propheten, die von alters her waren. Errettung von unseren Feinden und aus der Hand aller, die uns hassen. Wir haben hier gesehen, dass auch die irdische Errettung des Volkes Israels wird nur durch den Messias persönlich kommen. Es gibt keine Rettung für das Volk Israel als durch ihren Retter, Messias, Jesus Christus. Auch im ganz irdischen, physischen, dort, wenn sie im höchsten, in der höchsten Not sein werden, eingeschlossen, von Gott selber auf die Seite gestellt, um bewahrt zu sein vor dem Zugriff aller Nationen und des Antichristen. In höchster Not werden sie dann endlich schreien zu ihrem Messias. Ach Herr, wenn du doch vom Himmel herabsteigen könntest. Sprich, berichtet uns ja wortwörtlich das Jesaja-Buch, wie sie schreien werden. Wenn du doch vom Himmel herabsteigen würdest. Und dann tut er es. Und er kommt zurück und erlöst sein Volk, auch irdisch gesehen. Aber nur er, nur der Messias höchstpersönlich. Errettung von unseren Feinden und aus der Hand aller, die uns hassen, um Barmherzigkeit zu erweisen an unseren Vätern. Und wir haben gesehen, dass der eigentliche Feind, die eigentlichen Feinde Israels, das ist ihre eigene Sünde. Und das trifft ja auch für uns zu. Genauso trifft das für uns zu. Unser größter Feind, aus dessen Hand unser Herr uns errettet hat und immer wieder errettet, ist unsere eigene Sünde, unser Eigenwesen, Eigenwillen. Um zu gedenken an seinen heiligen Bund, an den Eid, den er mit unserem Vater Abraham, den er ihm geschworen hat. Von diesem Eid werden wir auch noch hören im Rahmen dieses Themas von Vorsatz Gottes. Das ist ein wichtiges, überaus wichtiges Thema. Aber er hat gedacht an den Eid, an unseren Vater Abraham. Dieser Eid ist überaus herrlich und wunderbar. Es ist der Beginn des Heilsplanes Gottes, wie wir sehen werden. Uns zu geben, dass wir erlöst aus der Hand unserer Feinde ihm dienten, ohne Furcht, in Heiligkeit und Gerechtigkeit vor ihm alle Tage unseres Lebens. Und hier geht dieser Eid, dieser Beginn des Heilsplanes Gottes weiter. Er hat eine Absicht, einen Zweck und Ziel, das er sich eben vorgenommen hat für uns hier auf der Erde. Nämlich, dass wir ihm dienten. Ihm dienten, ohne Furcht und in Heiligkeit und Gerechtigkeit alle Tage unseres Lebens. Jeder einzelne Tag gehört ihm. Wir dienen nicht mehr uns selber. Wir sind seine Knechte. Und seinen Willen zu tun, ist unser größtes Glück, unser größter Gewinn in unserem Leben. Auch das gehört zu den Heilsgedanken Gottes, zum Heilsplan Gottes. Wie kann der Mensch hier auf dieser Erde wirklich glücklich werden? Indem er den Willen Gottes tut. Es ist der einzige Weg zum wahren Glück. Was für herrliche Verse. Und dann geht es weiter. Jetzt wendet es sich dem eigenen Kind des Zacharias zu, dem Johannes der Täufer. Und er sagt, und du, Kindlein, wirst ein Prophet des Höchsten genannt werden. Denn du wirst vor dem Angesicht des Herrn hergehen, um seine Wege zu bereiten. Der Johannes wird hier klar als Wegbereiter des Messias dargestellt. Es gibt keinen Zweifel, wenn der Wegbereiter kommt, der vor dem Herrn hergeht, dann kommt auch der Herr selber, der Messias kommt. Das hat der Zacharias realisiert durch den Geist Gottes. Was für ein Zeitpunkt in der Menschheitsgeschichte. Und wir sehen hier, wie der Überrest aus Israel, der gläubige Überrest, zu diesem Zeitpunkt hier die Aufgabe hatte, den Weg des Herrn zu bereiten. Ein Unterschied zu uns, zum Überrest, zu den Gläubigen aus den Heiden. Wir gehen nicht ihm voraus, um seinen Weg zu bereiten, sondern wir folgen ihm nach in seinen Fußstapfen. In seinen Fußstapfen. 1. Petrus 2 wollen wir aufschlagen. Ich lese vielleicht ab Vers 19 diese wichtigen, herrlichen Verse. 1. Petrus 2 ab Vers 19. Es beschreibt unseren Weg dem Lamme nach, in den Fußstapfen unseres Heilandes. Denn das ist Gnade, wenn jemand aus Gewissenhaftigkeit gegenüber Gott Kränkungen erträgt, indem er zu Unrecht leidet. Denn was ist das für ein Ruhm, wenn ihr geduldig Schläge ertragt, weil ihr gesündigt habt? Wenn ihr aber für Gutes tun leidet und es geduldig ertragt, das ist Gnade bei Gott. Denn dazu seid ihr berufen. Dieses wichtige Thema der Berufung hören wir auf das Wort. Denn dazu seid ihr berufen, weil auch Christus für uns gelitten und uns ein Vorbild hinterlassen hat, damit ihr seinen Fußstapfen nachfolgt. Denn er hat keine Sünde getan. Es ist auch kein Betrug in seinem Mund gefunden worden. Als er geschmäht wurde, schmähte er nicht wieder. Als er litt, drohte er nicht, sondern übergab es dem, der gerecht richtet. Er hat unsere Sünden selbst an seinem Leib getragen. Auf dem Holz. Damit wir, den Sünden gestorben, der Gerechtigkeit leben mögen. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden. Diese Beschreibung dieses Weges in den Fußstapfen des Herrn Jesus oder hier, wie Zacharias prophezeit hat, ihm zu dienen ohne Furcht in Heiligkeit und Gerechtigkeit. Und dann geht es weiter, diese Prophetie an Johannes, den Täufer, eben du wirst vor dem Angesicht des Herrn hergehen, um seine Wege zu bereiten, um seinem Volk Erkenntnis des Heils zu geben, das ihnen zuteil wird durch die Vergebung ihrer Sünden. Was für eine Botschaft! Es soll also möglich sein, dem Gericht Gottes zu entfliehen. Was für eine Botschaft! Denken wir, den Fluch, unter welchem das Volk Israel zu diesem Zeitpunkt schon war, wieder durch ihre eigene Sünde. Wenn wir Jesaja 6 aufschlagen, Jesaja 6, Vers 9 und 10. Die Berufung des Jesaja, zum Volk zu gehen und Gottes Botschaft, die Gerichtsbotschaft ihnen zu bringen. Und im Vers 9 lesen, und er, also Gott, sprach zu Jesaja, geh und sprich zu diesem Volk. Hört immerfort und versteht nicht. Seht immer zu und erkennt nicht. Mache das Herz dieses Volkes unempfänglich und mache seine Ohren schwer und verklebe seine Augen, damit es mit seinen Augen nicht sieht und mit seinen Ohren nicht hört und damit sein Herz nicht zur Einsicht kommt und es sich nicht bekehrt und für sich Heilung findet. Dieses Gericht lag schwer auf diesem Volk. Was für ein schweres Gericht! Was nützt das Buch? Was nützt die Bibel? Der offenbarte Wille Gottes, wenn so ein Gericht auf diesem Volk liegt. Sie hören und hören und lesen und verstehen nicht. Und jetzt kommt diese Botschaft, diese neue Zeit. Der Johannes, der Täufer, der vor dem Messias hergeht, um seinem Volk Erkenntnis des Heils zu geben. Geöffnete Augen wieder, ein geöffnetes Verständnis des Herzens. Erkenntnis der Rettung, des Heils durch Vergebung ihrer Sünden. Es geht nicht anders. Es braucht Buße, Sündenerkenntnis, Sündenbekenntnis. Daraus kommt die Vergebung der Sünden und dann öffnen sich die Ohren und die Augen und das Herz kann plötzlich verstehen, die Rettung, die Gott schenkt. Was für ein dramatischer Zeitpunkt in der Geschichte dieses Volkes und damit der ganzen Welt, wie wir sofort sehen werden. Denn ja auch die Heiden sind unter dem genau gleichen Fluch. Wir sind kein bisschen besser. Wir haben verblendete Sinne. Wenn wir 2. Korinther 4 aufschlagen. Ab Vers 3. Welch ein Gericht, welch eine Tragik, unter der der sündige Mensch steht. Da schreibt Paulus, wenn aber unser Evangelium verhüllt ist, so ist es bei denen verhüllt, die verloren gehen. Bei den Ungläubigen, denen der Gott dieser Weltzeit, nämlich Satan, die Sinne verblendet hat, so dass ihnen das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit des Christus nicht aufleuchtet, welche Gottes Ebenbild ist. Denn wir verkündigen nicht uns selbst, sondern Christus Jesus, dass er der Herr ist, uns selbst aber als eure Knechte um Jesu willen. Denn Gott, der dem Licht gebot, aus der Finsternis hervorzuleuchten, er hat es auch in unseren Herzen Licht werden lassen, damit wir erleuchtet werden mit der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Um seinem Volk Erkenntnis des Heils zu geben, durch die Vergebung ihrer Sünden. Dieser Fluch ist durchbrochen. Christus hat das Werk vollbracht, dass unsere Verblendung, die durch unsere eigene Sünde, nicht Satan ist einfach schuld. Er ist der Urheber davon. Aber wir sind höchstpersönlich selber schuld, wenn wir völlig verblendet sind und den hellen Lichtschein des Evangeliums nicht wahrnehmen, wenn wir die Herrlichkeit des Wortes Gottes nicht wahrnehmen, wenn wir einfach nicht verstehen, ist nicht irgendjemand schuld, außer genau du und ich selber. Aber es gibt die Möglichkeit zu Buße, zu Vergebung, dass diese Verblendung weg ist und dass wir die Herrlichkeit wahrnehmen können, sehen können. Was für eine Botschaft, die Johannes der Täufer da vorbereitete für das Volk und für uns, indem er auf den Messias hinwies und seinen Weg bereitete. Um der herzlichen Barmherzigkeit, Vers 78, unter des Gottes Willen, durch die uns besucht hat, der Aufgang aus der Höhe. Gemeint ist wie der Aufgang der Sonne. Er spricht hier vom Sonnenaufgang, die Sonne unserer Gerechtigkeit, der Herr Jesus selber, oder der Aufgang des Morgensternes, wie er in der Offenbarung genannt wird. Dieser Aufgang ist passiert. Was für ein Weltereignis! Um denen zu scheinen, die in Finsternis und Todesschatten sitzen. Um unsere Füße auf den Weg des Friedens zu richten. Der Aufgang des göttlichen Lichtes. Und vor diesem Licht muss jede Finsternis weichen. Wie sie auch ist in deinem Leben jetzt, die Finsternis. Und ich weiß, wir haben viel Finsternis in unserem Leben zu ertragen. Vieles Leid. Wir haben sogar in einem gewissen Sinn den Todesschatten zu ertragen. Wir sind noch dem Tod unterworfen, der Vergänglichkeit. Aber vor diesem Licht muss alle Finsternis weichen, auch diejenige des Totenreiches. Unser Körper ist nicht davor bewahrt, dass er den Tod sieht. Aber unser Geist und unsere Seele werden nicht sterben, wenn wir Gottes Kinder sind. Wir werden den Tod nicht sehen, denn wir sind vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Der Aufgang aus der Höhe hat uns besucht. Ja, dazu passt auch der Eingang des Johannesevangeliums. Aus zeitlichen Gründen möchte ich es jetzt nicht lesen, aber es ist so schön dort auch beschrieben, Johannes 1, Kapitel 1, Vers 6 bis 9, wo dieses Licht beschrieben wird, da, wo Johannes, der Apostel, das beschreibt, wie es in die Welt kam, um jeden Menschen zu erleuchten. Das heißt, in sein Licht zu stellen. Diejenigen, die in der Finsternis sitzen, jeder wird in sein Licht gestellt. Früher oder später. Bitte lass dich jetzt in das Licht des Messias stellen. Und nicht erst nach deinem physischen Tod. Jeder wird in sein Licht gestellt. Oder auch die Stelle 1. Johannes 1, 5 bis 7. Dass wir Gemeinschaft haben mit Gott. Und Gott ist nur Licht und in ihm ist gar keine Finsternis. Und wenn jemand in der Finsternis wandelt und sagt, er habe Gott, so ist er ein Lügner. Wenn wir aber Gemeinschaft mit ihm haben und miteinander und mit ihm, so reinigt uns das Blut des Christus, dass wir in diesem Licht wandeln können. Das ist alles hier in diesen Versen vorausgesagt. Und jetzt wollen wir eben zu diesem nächsten Teil übergehen. Es geht nahtlos weiter, nämlich dieses Thema des Vorsatzes Gottes. nach Römer 8, 28 bis 30. Und ich weiß schon jetzt, dass ich nicht fertig werde damit. Es ist auch nicht möglich, so schnell ein derart gewaltiges Thema abzuhandeln. Wir werden, so Gott will, nächsten Sonntag auch noch einmal darauf zurückkommen. Schlagen wir doch diese herrliche Stelle unseres Monatsverses auf, Römer 8. Was für eine Stelle, diese drei Verse, 28, 29, 30. Es kommt mir vor, wie der begabteste Maler, der mit wenigen Pinselstrichen ein gewaltiges Bild malt für das geistliche Auge. Für das geistliche Auge. Nur das geistliche Auge sieht dieses herrliche Bild. Und wenn wir Gottes Kinder sind, so haben wir geistliche Augen. Aber wir müssen sie trainieren. Immer und immer wieder. Wisst ihr, einfach so als allgemeine Bemerkung, ich habe das schon oft gesagt, zum Umgang mit dem Wort Gottes. Jede Irrlehre, jede eigenwillige menschliche Interpretation vom Wort Gottes kann durch einzelne Bibelverse als biblisch dargestellt werden. Ist überhaupt kein Problem. Sozusagen kann mit der Bibel begründet werden. Aber jede solche Lehre und Interpretation zerfällt zu Staub und zu nichts und entlarvt sich als falsch. Wann? Im Kontext des ganzen Wortes Gottes. Darum ist dieser Kontext, dieses ganze Wort Gottes so wichtig. Darum lehren wir daraus fortlaufend, immer wieder und im Überblick. Und auch dieses Thema des Vorsatzes Gottes können wir nicht behandeln mit einem einzigen Stelle. Es ist unmöglich. Ganz nebenbei fragen wir uns doch, wie ist mein Glaube geprägt worden? Wie ist dein Glaube geprägt worden? Ist er geprägt worden, gewachsen durch das ganze fortlaufende Wort Gottes? Oder durch eine Selektion? Immer nur bestimmte Themen, Abschnitte. Das ist ein großes Problem in unserer Zeit. Und fragen wir uns, wie lese ich die Bibel? Nur eben nach meinen Vorzügen? Oder lese ich sie wirklich fortlaufend? Arbeite ich in der Bibel? Oder ist meine stille Zeit ein Vers und eine Erklärung? Das ist auf die lange Dauer schädlich für unser Glaubensleben. Total schädlich. Niemand kann so geistlich wachsen. Geistlich zu wachsen bedeutet Arbeit und es hat nichts zu tun mit unserer Intelligenz. Nein. Den Schwachen wird sich Gott sogar ganz besonders offenbaren in seinem Wort. Er gibt das Verständnis. Aber wir müssen handeln, wir müssen arbeiten, wir müssen das Wort fortlaufend lesen. Wir müssen Prioritäten setzen und darin arbeiten und das andere, was uns so wichtig erscheint, weglassen. Es ist ein Kampf, es ist Arbeit. Wie lese ich die Bibel? Welche Gemeinde prägt mich, hat mich geprägt? Gibt es da Bedarf darüber, ein Unrechtsempfinden zu haben? Wie wurde ich geprägt? Ich hatte das Wort. Ich bin auch verantwortlich, wenn da nur Selektion war und keine fortlaufende Prägung aus dem Wort Gottes. Es ist eine Schuld, die wir uns aufladen, wenn wir uns so prägen lassen und nicht handeln. Und wie ist meine Treue zur Gemeinde, wo ich auch geprägt werde, nebst meiner persönlichen Zeit mit dem Herrn? Auch da kann ich Selektion machen. Ich komme dann und dann nicht. Das geht nicht. Das funktioniert nicht. Du betrügst dich selber. Das ist mir einfach wichtig, das einmal mehr auszusprechen, wenn wir gerade so einen Text und so ein Thema angehen miteinander. Weil es geht hier wirklich, wir werden das sehen, um den ganzen Heilsplan Gottes, um das Verständnis des ganzen Wortes Gottes. Römer 8, dieses Kapitel ist ja eines der ganz zentralen Kapitel der Bibel. Nämlich eben über dieses Thema, Heilsplan Gottes, über seinen Willen für die Menschen. Es ist auch wieder im Zusammenhang mit dem ganzen Wort Gottes. Aber dieses Kapitel, es ist eine spezielle Freude, das aufzunehmen, zu erarbeiten, weil es so viel enthält. Es ist so zentral für den ganzen Heilsplan. Im ersten Teil des Kapitels, da geht es um die Errettung. Da geht es um die Frage, wer ist ein echtes Kind Gottes? Wer ist wirklich errettet aus dem Gericht Gottes, zu diesem Gericht, das den Menschen verdammt, zur ewigen Verdammnis? Was für eine wichtige Frage. Das sehen wir schon beim ersten Vers. So gibt es nun keine Verdammnis mehr für die, welche in Christus Jesus sind, die nicht gemäß dem Fleisch wandeln, sondern gemäß dem Geist. Und so weiter. Wir können leider nicht das Ganze lesen. Aber dann sehen wir, dass es dem Gesetz unmöglich war, uns zu retten vor dem Gericht. Niemand kann das Gesetz so halten, dass er gerettet würde aus der ewigen Verdammnis. Und weil das so war, darum handelte Gott. Darum tat Gott das, was dem Gesetz unmöglich war, Menschen zu retten. Gott tat es. Wie denn, Vers 3, indem er seinen Sohn sandte, in der gleichen Gestalt des, wie das Fleisch der Sünde, und um der Sünde willen und die Sünde im Fleisch verurteilte. Und jetzt dieser herrliche Vers 4. Damit die vom Gesetz geforderte Gerechtigkeit in uns erfüllt würde. Warum gibt es für Kinder Gottes keine Verdammnis? Weil die Gerechtigkeit des Gesetzes in uns erfüllt ist. Gott hat nicht das Gesetz abgeschaffen, damit wir gerettet werden können. So viele verstehen das falsch. Nein, er hat seinen Sohn gesandt, der uns seine Gerechtigkeit gab, der für uns in allem das Gesetz Gottes erfüllte, der unsere Sünde, unser Unvermögen nahm, dafür starb und jetzt uns seine Gerechtigkeit gibt. Und wir können jubeln innerlich. Wir haben das Gesetz, die Gerechtigkeit des Gesetzes erfüllt. Nicht wir, aber in Christus haben wir es getan. Und dann geht es weiter. Vers 9, ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern im Geist, wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt. Zeichen der echten Gotteskindschaft. Wer ist ein Kind Gottes, wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt? Oder Vers 12, So sind wir also, ihr Brüder, dem Fleisch nicht verpflichtet, gemäß dem Fleisch zu leben. Warum? Weil das Fleisch immer noch da ist, sagt er das. Es ist eine falsche Lehre, die der Bibel widerspricht, wenn wir sagen, wir haben kein Sündenfleisch mehr, wenn wir wiedergeboren sind. Wir haben keine alte Natur mehr. Nein, das ist falsch. Wir haben noch die alte Natur an uns. Aber wir sind ihr nicht mehr verpflichtet, unter ihrer Fuchtel zu leben, unter ihrer Gewalt und Herrschaft zu leben, unserer alten Sündennatur. Vers 13, denn wenn ihr gemäß dem Fleisch lebt, so müsst ihr sterben. Wenn ihr aber durch den Geist die Taten des Leibes tötet, so werdet ihr leben. Wer ist ein echtes Kind Gottes? Vers 14, denn alle, die durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne oder Kinder Gottes. Vers 15, denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen. Jetzt nimmt der Bezug auf diese Formulierung, die sind Söhne Gottes, Kinder Gottes. Und erklärt das. Was, Kinder Gottes? Ja, weil den Geist, den ihr empfangen habt, ist Gottes Geist. Und es ist gleichzeitig der Geist der Kindschaft oder der Sohnschaft. Wir sind von verlorenen Sünden zu Kindern Gottes gemacht worden, dadurch, dass der Geist Gottes in uns wohnt. Das hat dramatische Konsequenzen, dass wir nicht einen Geist der Knechtschaft haben, sondern der Kindschaft. Und in diesem Geist rufen wir, Abba, lieber Vater, diesen allmächtigen Gott. In diesem Geist nur können wir ihn Vater nennen. Wie viele verlorene Sünder nennen Gott Vater, Vater aller Menschen. Es ist ein falscher Geist. Sie haben kein Recht dazu, diesen Gott, der sie einmal verdammen und verwerfen wird, wenn sie nicht Buße tun, Vater zu nennen. Der Geist selbst gibt Zeugnis zusammen mit unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Und jetzt kommt dieser Vers 17, dieser Übergang zum zweiten Teil, inhaltlich von diesem Kapitel 8. Dieser zweite Teil, welcher die Frage beantwortet, wie wirkt sich denn nun die Errettung aus? Wie wirkt sich denn jetzt das ein Kind Gottes sein aus? Wie wirkt sich die Tatsache der Adoption aus? Wenn da steht vorher, dass wir an Sohnes statt angenommen sind von Gott. Als seine Kinder adoptiert. Epheser 1 drückt das aus. Wie wirkt sich denn nun diese Erbberechtigung aus, die wir haben? Und zwar in zwei Teilen beantwortet es die Frage, wie wirkt sich das aus in unserem Leben hier und jetzt, auf der Erde noch? Und was wird einmal daraus folgen in der Ewigkeit, nach dem Tod? Beide Fragen werden behandelt und beantwortet in diesem zweiten Teil des Römer 8. Und der Vers 17 ist dieser herrliche Übergangsvers vom ersten Teil zum zweiten Teil. Wenn wir aber Kinder sind, so sind wir auch Erben. Was ist ein Erbe? Ein Erbe ist immer ein Kind, der seine Eltern beerbt. Ganz logisch, kann jeder verstehen. Wenn wir aber Kinder sind, so sind wir auch Erben. Nämlich Erben Gottes und Miterben des Christus. Das kann schon viel weniger jeder verstehen. Wer von uns kann das erfassen? Dass wir als Kinder Gottes Erben Gottes sind. Mit Erben des Christus. Und dann geht es weiter. Wenn wir wirklich mit ihm leiden, damit wir auch mit ihm verherrlicht werden. Kind Gottes zu sein, wirkt sich aus in unserem Leben. Das hat dramatische Konsequenzen. Lesen wir weiter, Vers 18. Denn ich bin überzeugt, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Hier wird unser, auch schon im Vers 17, hier wird unser jetziges irdisches Leben beschrieben als echte Kinder Gottes. Wie wirkt sich das aus in diesem, im restlichen unseren Leben, wenn wir ein Gotteskind sind? Was ist da im Vordergrund? Freude, Herrlichkeit, Anerkennung, Reichtum auf dieser Erde. Nein, das stimmt leider nicht. Das ist leider nicht das, was Gottes Wort sagt. Es ist ein Betrug, wenn das gepredigt wird. Die Gewichtung ist ganz eine andere. Alle diese Dinge können uns auch begegnen. Aber irgendwo ganz unten in der Priorität. Die Leiden der jetzigen Zeit. Die Leiden der jetzigen Zeit. Wir werden Erben Gottes sein, wenn wir jetzt mitleiden mit Christus. Wie sollten wir nicht den gleichen Leidensweg gehen, wenn wir in den Fußstapfen des Christus gehen? Wie sollten wir nicht auch einen Leidensweg zu gehen haben? Lassen wir uns nicht entmutigen, wenn wir, manchmal dünkt es mich, von einem schwierigen Situation zur nächsten fallen, so sogar, oder straucheln, stolpern. Von einer Schwierigkeit zur nächsten. Von einem Leid zum nächsten. Ist das außergewöhnlich? Das ist hier vorgezeichnet. Das ist die Folge, wenn wir echte Kinder, echte Söhne, Töchter Gottes werden in diesem Leben. Dann kennen wir genau eine Freude. Und sie ist überaus mächtig, diese Freude. Und diese Freude ist im Herrn. Es ist der Herr selber. Das ist unsere einzige Freude. Aber die ist so überaus groß, dass sie alles überstrahlt. Auch die größten Schwierigkeiten. Aber diese Freude ist im Herrn. Und nichts, nirgends hier auf dieser Welt. Sie ist nur im Herrn. Vers 22 lesen wir noch und 23. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung mitseufzt und mit in Wehen liegt, bis jetzt. Und nicht nur sie, sondern auch wir selbst, die wir doch die Erstlingsgabe des Geistes haben, auch wir erwarten Seufzen. Seufzend. Was denn die Sohnesstellung? Die Erlösung unseres Leibes. Wie wirkt es sich aus, wenn wir echte Gotteskinder sind in diesem Leben? wir seufzen. Wir erwarten seufzend die Sohnesstellung. Wir haben den Geist der Sohnschaft empfangen, aber wir sind noch nicht in dieser Sohnesstellung. Wir haben das Erbe noch nicht angetreten. Das ist das Wesen des Glaubens. Glauben, nicht sehen, nicht spüren, nicht fühlen. Schwierigkeiten, Leid haben. Trotzdem glauben, festbleiben, ausharren. Aber wir seufzen, wir hätten so gerne schon die Sohnesstellung. Aber es kommt. Unsere Errettung ist auf Hoffnung hin. Vers 24. Denn auf Hoffnung hin sind wir errettet worden. Eine Hoffnung aber, die man nicht sieht, ist keine Hoffnung. Denn darum, warum hofft auch jemand auf das, was er sieht? Das ist keine Hoffnung. Wir sind noch nicht dort. Wir sehen es noch nicht. Wenn wir aber auf das hoffen, was wir nicht sehen, so erwarten wir es mit standhaftem Ausharren. Beschreibung des normalen Christenlebens. Erwarten seufzend, aber mit standhaftem Ausharren. Das, was wir noch nicht sehen, aber wir wissen, wir kennen es. Wir wissen darüber. Darum steht dann im Vers 28, wir wissen aber. Aber vorher kommt noch einmal die Betonung der Schwachheit und des Leides in diesem jetzigen Leben. Aber aus einer Ermutigung, Vers 26, ebenso kommt aber auch der Geist unseren Schwachheiten zu Hilfe. Denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie sich's gebührt. Aber der Geist selbst tritt für uns ein mit unaussprechlichen Seufzen. Der aber die Herzen erforscht, weiß, was das Trachten des Geistes ist. Denn er tritt so für die Heiligen ein, wie es Gott entspricht. Wieder diese gewaltigen zwei Seiten. Auf uns gesehen sind wir in Schwachheit. Wir wissen nicht einmal oft, wie wir beten sollen. Das ist große Schwachheit. Aber wir haben den Geist. Und der Geist selbst tritt für uns ein. Oh, wie wünschen wir oft. Wir bräuchten ihn nicht. Wir hätten diese Kraft, dieses Geistes Gottes, hätten wir selber. Und wir meinen, wir sind schlechte Christen. Wir wachsen nicht, weil wir so viele Schwachheiten haben. Und er wird unseren Geist nicht verwandeln in den Geist Gottes. Er wird ihn klein und klein und kleiner machen. Er wird dieses schwache Gefäß nicht zu einem wunderschönen, protzenden, strahlenden Gefäß machen, wie wir das oft meinen und wünschen. Das sei geistliches Wachstum. Es wird kleiner und erbärmlicher werden. Aber der Inhalt wird herrlicher und herrlicher werden. Der Herr möge Gnade geben, dass wir ein biblisches Denken entwickeln können. Ein biblisches Denken. Und jetzt kommen wir ja zu diesem Vers 28. In all diesem irdischen Leben des Leidens und Seufzens und Wartens auf Hoffnung hin und Glaubens. Wissen und verstehen wir aber diese eine Sache ganz sicher, nämlich alle Dinge wirken mit zum Guten in unserem Leben. Das ist Gnade. Das ist Gnade. Lass dir an meiner Gnade genügen. Alle Dinge wirken mit zum Guten in unserem Leben. Was für eine großartige Tatsache. Aber diese Tatsache können wir nicht einfach dieser Welt verkündigen. Das ist eine Dummheit, wenn wir vor dieser Welt stehen und ihr verkündigen, weißt du, Welt, weißt du, Sünder, alle Dinge dienen dir zum Guten. Und es gibt manchmal Traktate, die so beginnen. Gott liebt dich und er hat einen wunderbaren Plan für dein Leben. Stimmt nicht. Einfach so. Ist eine Lüge. Wenn dieser Mensch, dieser Sünder nicht Buße tut, was wird Gott mit ihm machen? Auch wenn er noch so religiös ist, Gott wird ihn verdammen müssen. Seine eigene Sünde wird ihn verdammen. Wie religiös auch immer er ist. Die Wahrheit von Römer 8, 28 gilt nur denen, die Gott lieben. Und das sind diejenigen, die nach dem Vorsatz Gottes berufen sind. Das ist eine einfache Wahrheit. Und doch ist es wichtig, dass wir diese Wahrheit uns genau vergegenwärtigen, was das nun alles bedeutet, nach dem Vorsatz Gottes berufen zu sein. Aber wir wollen noch einmal kurz darüber nachdenken, über die Wahrheit, dass alle Dinge uns zum Besten oder zum Guten mitwirken. Auf unserem Lebensweg als Gläubige, auf diesem schmalen Weg in den Fußstapfen unseres Heilandes Jesus Christus, da erleben wir ja vieles. Positives und Negatives. Schönes und Schweres. Wir wissen jetzt auch aus dem ersten Teil von Kapitel 8, wie die Gewichtung ist. Und aus vielen anderen Stellen im Wort Gottes. Wir wissen, dass in der Tat uns übermäßig viele Schwierigkeiten begegnen werden. Leiden, Nöte und Bedrängnisse. Das ist einfach eine Tatsache. Daran können wir nichts, sollen wir nichts verändern. Aber jetzt ist es so, dass denen, die Gott lieben, alle diese Erlebnisse und Umstände zum Guten mitwirken. Wörtlich heißt es eigentlich im Griechischen, alles wirkt mit in das Gute hinein. Ich finde die Übersetzung wesentlich besser, wenn wir sagen, denen, die Gott lieben müssen, oder wirken alle Dinge mit zum Guten. Und nicht müssen zum Besten dienen, weil das steht nicht im Urtext. Es steht, sie wirken mit zum Guten. Und da sollen wir auch das übersetzen, was steht. Was ist nun gemeint mit dem Guten? Das ist hier die große Frage. Was ist gemeint mit dem Guten? Denen, die Gott lieben, werden alle Dinge oder wirken alle Dinge zum Guten mit. Das ist auch noch ein wichtiges Detail. Es ist im Präsens aktiv. Es wirkt jetzt. Es ist dauernd am Wirken zum Guten hin. Es ist nicht Futur. Es wird einmal zum Guten ausschlagen. Jetzt schon wirkt alles, auch das Schwierige, mit zum Guten. Aber was ist denn gemeint mit dem Guten? Sicher ist nicht gemeint unsere Errettung. Nein, weil es geht ja in diesem zweiten Teil des Kapitels nicht um die Errettung, sondern um das, was nachher kommt, um Gottes Absicht, die er mit den Erretteten hat, das, was er aus ihnen machen will. Was will er aus ihnen machen? Das Gute. Darauf bezieht es sich. Dieses Gute ist eben die Absicht Gottes. Es ist Inhalt des Vorsatzes Gottes. Der Vorsatz Gottes, das, was sich Gott vorgenommen hat, das, was er im Voraus schon festgelegt hat, so soll es sein. Das soll aus den Geretteten werden. Wir möchten dann hier das nächste Mal weiterfahren, aber wir merken jetzt schon, was der Inhalt dieses Vorsatzes ist. Es ist, wir könnten, um ein verständliches Wort, vielleicht verständlicheres Wort zu brauchen, setzen, Plan Gottes, Heilsplan Gottes. Alle Dinge zum Guten mitwirken denen, die nach dem Heilsplan Gottes berufen sind. Und wir werden sehen, dass alle, die berufen sind nach dem Heilsplan Gottes, die seinem Ruf Folge geleistet haben, die geglaubt haben. Das sind die Berufenen nach dem Heilsplan Gottes. Wir möchten diese Abfolge von Begriffen noch anschauen das nächste Mal. Und damit sehen wir, was für ein volles Bild des Heilsplanes, der Absichten Gottes, diese Verse hier uns aufzeigen. Der Vorsatz Gottes, die im Voraus Erkennung der Menschen zuvor erkannt, die Vorherbestimmung zu einem bestimmten Ziel, das für uns fast nicht fassbar ist, wozu wir vorherbestimmt sind als echte Kinder Gottes. Und diese Berufung, dass wir gerechtfertigt sind und dass wir verherrlicht sind. Das ist eine Fülle an geistlichen Wahrheiten, die wollen wir das nächste Mal, so Gott Gnade gibt, noch ansehen, damit wir ein Verständnis bekommen, was hier in diesen drei Versen aufgezeichnet ist. Unter dem Stichwort Vorsatz Gottes. Heilsplan Gottes. Ich möchte noch beten. Ja, Herr Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen für dieses umfassende Wort, für ein Reichtum, das du hast reingelegt. Und du siehst jetzt so, wie ja, es oft schwierig ist, wenn wir auch Themen müssen unterbrechen müssen. Ich bitte dich, dass du hilfst, dass du mir jedem Geschwister die Gnade gibst. Gerade aufgrund von diesem Text im Römer 8, dem weiter nachzugehen und sich auch reinzulesen, vorzubereiten. Auch wenn wir, wenn du Gnade gibst, am nächsten Sonntag noch abschliessen mit dem gewaltigen Heilsplan, den du hier für uns vorbereitet hast, vorherbestimmt hast, damit wir da drinnen sollen fest werden, wandeln, auf das schauen, ausharren, bis an das herrliche Ziel. Herr, hilf du und gib du Gnade und öffne du das Verständnis, öffne du unsere geistlichen Augen und Ohren, damit wir die Wunder sehen in deinem Wort, Herr. Wir danken dir, dass du als jedes, was begleiten, bewahren. O Herr, erbarm du dich über alle Schwierigkeiten und träg du durch. Und lass uns nicht verzweifeln. Mach uns fest, Herr, dass wir an dir festhalten und auch die Freude am Herr an dir lernen hochschätzen, Herr. Amen.